Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Und? Erkennen Sie das Geräusch? Es ist das Summen von Bienen vor ihrem Bienenstock. Von Frühling bis in den Herbst sind Bienen überall zu entdecken. Auf den Feldern draußen, im Wald und im heimischen Garten. Doch was macht diese kleinen und nützlichen Insekten aus? Und was kann ich von ihnen lernen? Das werde ich heute Markus Munzinger fragen. Er ist Hobbyimker und vermittelt Kindern und Erwachsenen Wissen über die Bienen. Ich bin Tanja Rinsland und besuche heute einen seiner Vorträge. Den hält er diesmal bei einem Vater-Kind-Camp. Mitgebracht hat er eine Schaubeute, also einen Bienenstock mit Glasscheibe, in den man hineinschauen kann. Als erstes fordert er uns, die Besuchergruppe, auf, die Königin zwischen den Bienen zu entdecken.
Die Königin ist blau gekennzeichnet und ist eineinhalb Mal so groß wie die Arbeiterinnen. Und dann ist noch was auffällig, die Königin, wie sehen denn die Füße aus und wie sehen denn die Füße von der anderen Biene aus? Also die Königin, die hat hellbraune Füße, ja, und die anderen Bienen haben dunkle Füße. Und das ist bei allen Königinnen so.
Kann die Königin zustechen?
Ja, die kann auch stechen, die hat auch einen Stachel, aber das passiert ganz, ganz selten, dass eine Königin sticht. Das ist schon ein bisschen missverständlich, dass man Königin sagt, weil eigentlich ist das die Mama ja von alle, ja, und die regiert gar nicht, sondern die hat wirklich die Aufgabe, so viele Eier wie möglich zu legen. Und das ist ihre größte Aufgabe, dass sie immer genug Nachkommen für das Bienenvolk macht.
Nach dem Vortrag setze ich mich noch mit Markus Munzinger zusammen. Ich will wissen, wie er überhaupt zum Imker geworden ist. Was fasziniert an Bienen?
Also am meisten fasziniert mich der Geruch eines Bienenvolkes, wenn sie dann den Nektareintrage haben und wenn sie dann anfangen zu trocknen oder wenn dann viel Nektareintrage ist, dann riecht das Bienenvolk. Ja. Das ist total faszinierend. Was auch faszinierend ist, ist, wie stark das Ineinanderwirken von unterschiedlichen Aufgaben im Bienenvolk ineinander greift, dass das Bienenvolk existieren kann. Und das fasziniert mich auch total und finde ich auch sehr beispielhaft für uns Menschen, sich daran zu orientieren, dass man sich mal grob gesagt umeinander kümmert.
Wie bist du zum Imkern gekommen?
Durch einen Chef von mir, also Fachbereichsleiter Kirche, Freizeit und Tourismus, Karl-Heinz Jaworski, der kommt aus einer Familie, wo man geimkert hat. Sein Schwiegervater war Imker und so kam er zum Imkern. Und er hat irgendwann mich gefragt, als wir im Auto unterwegs waren, ob ich nicht auch ein Bienenvolk halten will. Und ich habe dann angefangen, mit einer bestimmten Art und Weise zu imkern. Das war damals die Bienenkiste und das habe ich dann ein Jahr gemacht und habe dann das System gewechselt. Aber bei der Biene bin ich geblieben und das hat auch einiges in meinem Leben verändert.
In welchem Moment hat es denn geschnackelt? Was war denn der Moment, wo du gespürt hast, ich mache das jetzt nicht nur ein Jahr?
Also zu sehen, wie die rein und rausfliegen und was da geschieht, das hat mich fasziniert. Und am Anfang muss man immer gucken. Also, und du erzählst dann auch jedem von Bienen. Das ist für die anderen total nervig. Ja? Ich konnte bei der Arbeit nicht zum Mittagessen gehen, ohne dass ich über Bienen gesprochen habe. Du hast dann Bienenfieber. Ja? Und irgendwann lässt es zum Glück ein bisschen nach für andere. Aber ich habe immer noch Bienenfieber. Die Art und Weise, wie die miteinander leben und das, wie sie miteinander interagieren und Honig machen und wie das riecht, das fasziniert einen so, dass man, dann hat man Bienenfieber, da kommt man nicht mehr weg.
Hattest du davor auch schon sehr starken Bezug zur Natur?
Ich würde sagen, dass ich schon hohe Affinität zur Natur hatte. Also bei der Art und Weise, wie menschlich, geistlich auftanken, kann man unterscheiden, ob jemand eher ein diakonischer Typ ist, eher ein gemeinschaftsorientierter Typ, eher ein Lobpreistyp, eher über den Kopf, also über den Intellekt auftankt oder über den Besuch zum Beispiel in der Schöpfung. Ja, früher hat man gesagt, Leute, die nicht in den Gottesdienst gehen, die haben vielleicht gesagt, ja, ich gehe in den Wald und erlebe Gott im Wald. Und dann hat man gesagt, ja, dann lass dich doch vom Förster beerdigen. Ja, das war der Witz, ja. Okay, aber der wahre Kern an der Sache ist, dass man auch feststellen kann, durch bestimmte Tests, in John Ortberg in seinem Buch Abenteuer Jesus nennt unterschiedliche Typen, wie Menschen geistlich auftanken. Und da würde ich schon sagen, dass ich eine hohe Affinität zum schöpfungsorientierten Typ habe. Aber das ist nicht meine einzige Ausprägung, wie ich geistlich auftanke. Ich bin auch sehr gemeinschaftsorientiert.
Mal ganz praktisch, wie wird man denn jetzt Imker? Also ich habe gehört, man kriegt ein Bienenvolk, aber das ist ja wahrscheinlich nicht alles. Was muss man denn dann alles tun, dass man auch das Imkern richtig betreibt?
Also am besten ist es, wenn man erst einen Imkerkurs macht und da lernt man die Grundbegriffe der Imkerei und wie das Bienenvolk miteinander lebt und was ein Imker tun kann. Und dann ist es tatsächlich hilfreich, wenn man meiner Ansicht nach, wenn man das grundsätzlich möchte, dass man sich schnelle Volk anschafft oder auch zwei oder drei, ja, besser auch gern mehr wie eins, ja, um dann das tatsächlich zu erleben. Und wenn es gut läuft, hat man noch einen Imkerpate, wie man sagen, der einen dann begleitet. Ich bin auch erster Vorsitzender vom Bezirksimkerverein Backnang und wir haben jemanden, der bei uns die Imkerkurse macht. Und da kann man viel lernen, weil in der Imkerei ist Erfahrung sehr, sehr viel. Man kann viel wissen und sich auch Wissen aneignen, aber Erfahrung ist noch wichtiger, meiner persönlichen Meinung nach. Und das kann man nicht sich so gut aneignen. Da ist es hilfreich, wenn man von jemand anders abschauen kann oder auch beraten wird.
Was sind denn die größten Herausforderungen?
Zu erkennen, was die Biene brauchen. Let the bees tell you. Also das ist die größte Herausforderung, ist zu sehen, was brauchen die Bienen wirklich. Am Anfang meinst du bist der Retter der Biene und betüttelst die und guckst rein und. Das ist aber eigentlich gar nicht das Gute. Das Gute ist, je mehr du Erfahrung sammelst, dass du dann erkennst, okay, dieses Volk braucht jetzt Futter, dieses Volk braucht jetzt eine Brutwabe mehr, da braucht man einen Honigraum mehr oder. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Oder wenn jetzt der Erfolg krank wäre, also es gibt verschiedene Krankheiten, es gibt auch Bienenseuche, die amerikanische Faulbrut und die Sauerbrut zum Beispiel, das sind auch anzeigepflichtige Krankheiten, die sollte man auch kennen und auch wissen, was da ist. Ja, ich hatte das selber noch nie, aber man muss ein bisschen Ahnung haben, was da passiert, dass das passieren kann und was man dann auch tun muss. Die Varroa-Milbe, das ist die größte Herausforderung mit für uns und das sollte man beachten und wissen, wann ist ein Volk so belastet, dass man dem helfen muss und wie man dem helfen kann.
Das heißt, der Imker darf nicht zu viel machen.
Am allerbesten ist er, wenn er so viel wie nötig macht, aber so wenig wie möglich.
Das finde ich spannend, weil es gibt ja auch diesen Bezug, den du gerne ziehst zu uns Menschen. Was ist denn in dem Punkt der Bezug zu uns?
Der Bezug zu uns Menschen ist, dass man möglichst Menschen die Unterstützung gibt, die sie brauchen, damit sie möglichst viel sich selber entfalten können. Bei Kindern in der Erziehung ist das auch so, dass man irgendwann muss man die Kinder loslassen und je schneller man das schafft, dass man die eigenen Kinder loslässt und sie eigene Wege gehen können, ist besser. Und natürlich werdet ihr auch dann Erfahrungen machen und die fallen vielleicht auch mal hin, das ist klar, aber das lässt sich übertragen.
Entwickelt man denn so einen persönlichen Bezug zu den Bienen, so wie andere Leute zu ihren klassischen Haustieren?
Ja, aber nicht so stark. Also es gibt auch Imker, die ihre Königin einen Namen geben, das mache ich nicht. Es gibt, ich finde es auch sinnvoll. Also ich habe jetzt auch eine Lieblingskönigin, die hat dieses Jahr sehr viel Honig gebracht und das Volk ist sehr, sehr friedlich. Die lässt sich auch den Honig sehr gut nehmen, ohne dass es stechert. Es gibt auch andere Völker, die dann beim Honig ein bisschen biestig sind manchmal oder so, oder auch sonst ein kleines bisschen biestig sind. Aber man entwickelt schon eine sehr enge Beziehung zu den Bienen. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, keine Biene zu haben. Das hat so stark mich angefressen, positiverweise, dass ich eigentlich nicht mehr mir vorstellen kann, nicht Biene zu halten.
Du hast es schon angedeutet. Das hat was in dir verändert, das Imkern, die Arbeit mit den Bienen. Was war denn, was sich verändert hat?
Der Blick auf die Natur. Also ich wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich fahre viel mit dem Auto, ich bin Landesreferent für Kirche im Grüne, Kleingrupp- und Hauskreisarbeit in Württemberg beim Zentrum für Gemeindeentwicklung und Missionale Kirche, da bin ich auch viel unterwegs. Ich sehe viel, auch in der Natur, und ich bin sozusagen immer unterwegs wie eine Biene und gucke, was blüht denn da. Und da fällt einem auch Unterschiedliches auf. Und mir ist einfach jetzt über die Jahre aufgefallen, wie sich die Natur auch verändert durch den Klimawandel, wie auch Bäume, die ich bei mir auf der Wiese pflanzt habe oder die ich beobachte, wie sie gewachsen sind, wie die durch die Trockenheit nicht mehr weiter existieren können, weil sie dann eingehen, ja, weil sie vertrocknen. Erst in den letzten 4 Wochen jetzt beobachtet, wie ein Walnussbaum, der schätze mal so 30 Jahre alt ist, der hat kein Blatt mehr. Und im gleichen Gebiet, ungefähr 100 Meter Luftlinie weg, steht ein Walnussbaum in voller Pracht mit großen Früchten, dreimal so große Früchte, alle Blätter noch, kaum trockenes Blatt. Ja, das sind 100 Meter Entfernung. Ja. Das ist hochinteressant, sozusagen, was sie tun. Das kann auch sein, der hat jetzt irgendeine Krankheit gekriegt. Ja. Aber bei den Obstbäumen kann man auch beobachten, wie die Jüngere sich unheimlich schwer tun, weil sie noch nicht die tiefe Wurzeln haben ans Grundwasser. Und sozusagen das zu sehen, wie die Natur lebt und was sie tut und wie die Biene damit eingreift, das ist auch hochinteressant. Und ich habe bei mir auch im Haus auf dem Balkon Biene. Und deswegen kann ich auch sehr viel beobachten und auch zu merken, jetzt kommen plötzlich alle Bienen heim, am Himmel zieht sich das Wetter ein bisschen zusammen und plötzlich fliegen die nicht mehr und ein paar Minuten später kann es sein, es regnet, ja, oder dann kann es sein, es regnet und die fliegen trotzdem, ja, manchmal hören sie auf mit Fliegen, anders mal fliegen sie weiter, also das ist auch total interessant, wann fliegen sie weiter, wenn es wenig regnet, fliegen sie weiter, wenn es viel regnet, dann machen sie einfach weiter, ja. Also Natur beobachten und nochmal anders wahrnehmen, das hat sich bei mir sehr stark verändert. Ja.
Eben, Bienen sind eben nicht nur schön und interessant, sie sind auch nützlich. Wie nützen sie dir ganz persönlich?
Also ich habe früher kaum Honig gegessen. Ich esse jetzt eine Zeit lang sehr viel Honig gegessen. Ich bin zu schwer und deswegen esse ich jetzt ein bisschen weniger Honig wieder. Und ich war auch bronchial krank. Also ich habe im Frühjahr oft im Herbst eine Bronchitis gehabt und im Frühjahr, also wenn der Winter aufgehört hat, wieder eine Bronchitis. Und seit ich eigentlich Imker bin, habe ich fast keine Erkältungskrankheiten mehr gehabt. Noch eine zweite Sache, also ich habe auch Hüftschmerzen schon gehabt und mich hat mal zufällig eine Biene gestochen. Und bei mir persönlich, ich will das nicht im Allgemeinen übertragen auf jeden Menschen, aber mir helfen Bienenstiche, zum Beispiel bei Hüftschmerzen. Kurze Erklärung noch dazu, warum das funktioniert. Bienengift hat auch, das löst zwar Entzündung aus, aber da ist auch Stoff drin. Ich kann das jetzt nicht genau verifizieren, aber ich habe es mal nachgelesen, der entzündungshemmend ist, ja. Und natürlich ist Bienengift für viele Menschen gefährlich. Ja, ungefähr 5% sind Allergiker der Bevölkerung und für die ist es massiv gefährlich und ich kann das ja nicht als medizinischer Tipp weitergeben. Ich habe gesagt, für mich hilft das ja. Aber es gibt viele Stoffe im Bienenvolk, die für uns Menschen auch gesund sein können. Honig, Propolis, also dieses Baumharz, ja, oder auch Chili Royal kann gesund sein oder Pollen ist auch sehr gesund, enthält Eiweiße und andere Stoffe, die sehr gesund sind, ja, auch Vitamine. Also das Bienenvolk lebt gesund, wenn die Umgebung gesund ist und kann auch für uns sehr gesunde Stoffe zur Verfügung stellen.
Wir haben über Gesundheit gesprochen. Bienen sind auch entscheidend für unsere Natur, weil sie eben viele Pflanzen bestäuben. Wie sieht denn die Zusammenarbeit zwischen Imkern und zum Beispiel der Landwirtschaft aus?
Also in Deutschland gibt es das wenig. Es gibt im Alten Land oben in Hamburg die Gepflogenheit der Bestäubungsimkerei, dass Imker anwandern und dann auch Bestäubungsprämie bekommen, für das, dass sie Bienenvölker stehen haben. Soweit ich weiß, gibt es das jetzt auch zum Teil noch am Bodensee, dass da Imker aufwandern und dann für die Bestäubung Leistung bekommen. Und natürlich gibt es auch auf der Schwäbischen Alb oder im Holoische Imkern, die da aufwandern und dann in der Raps gehen und dort Bienenvölker hinstehen. Aber dort schon ist es nicht so, dass man in der Regel eine Bestäubungsprämie bekommt, sondern in der Regel ist es dann in dem Fall üblich, dass man pro Bienenvolk ein Pfund Honig dem Landwirt gibt, ja. Also so das Einzelabsprache ist es, ja. Aber im Allgemeinen ist es wenig so, dass es sozusagen deutschlandweit organisiert wird. Und es gibt zwischen Landwirtschaft und Imker eigentlich kaum Absprache. Ja? Die Landwirte sollen melden, wenn sie spritzen. Bestimmte Spritzmittel sind meldepflichtig. Man darf eigentlich, solange Bienenflug ist, bestimmte Sachen auch nicht spritzen. Also jetzt meiner subjektiven Beobachtung nach ist das unterschiedlich, wie das von Landwirten gehandhabt wird. Ich möchte jetzt keinen Landwirt-Bashing betreiben, überhaupt nicht. Ich glaube, dass das gut wäre, wenn sich da mehr absprechen würde und wenn man sozusagen mehr voneinander wissen würde.
Du engagierst dich auch in einem Imkerverein. Was genau sind da die Aufgaben von so einem Verein?
Der Verein sorgt für die Ausbildung der Imker und sorgt dafür, dass die Imker fortgebildet werden in neuere Sachen. Ein großes Thema ist die Zucht von Bienen, die besser mit der Varroamilbe umgehen können, dass die Bienen selber anfangen, zum Beispiel die Brut auszuräumen, um dann mit der Varroamilbe zurechtzukommen. Die Varroamilbe ist Ende der 80er Jahre nach Deutschland eingewandert und kam aus Asien. Und unsere heimische Biene, Unterrasse der Honigbiene, die kamen mit dieser Milbe nicht zurecht. Und Anfang hat man das stark mit organischer Säure behandelt. Das machen wir jetzt auch immer noch. Aber zunehmend gibt es auch Imker, die Varroa-tolerante Völker haben. Das heißt, das ist ein Zuchtziel und der Imkerverein hilft jetzt, solche Dinge zu erreichen und auch abzusprechen. Ja, also Fortbildung, Erfahrungsaustausch, ich habe ja schon vorher gesagt, dass Erfahrung unheimlich wichtig ist und deswegen hilft es, wenn man sich trifft und wenn man dann Erfahrungen austauschen kann. Die Verknappung an Land in Deutschland, wo sozusagen es blühen kann, ist ein großes Thema. Es wird immer mehr bebaut. Oder in der Stadt, die Begrünung von Städten spielt ja auch eine große Rolle, um mit dem Klimawandel besser umgehen zu können. Und da würde ich sagen, dass die Imker großes Interesse haben, dass auch für Insekten, das betrifft nicht nur die Bienen, sondern auch andere Insekten, Hummeln oder so, dass für die Pflanzen gepflanzt werden, die eben auch nektarieren, Linde zum Beispiel oder andere Bäume. Ja, da gibt es verschiedene, die man da pflanzen könnte. Und wenn man das in Erinnerung ruft, dass man nicht nur Bäume pflanzt, die jetzt zwar schön Schatten machen, aber keinen Nektar bringen und die Insekten auch nutzen insgesamt, das dazu ist gut, wenn es die Imker gibt.
Das Bienenfieber hat Markus Munzinger also gepackt. Inzwischen hat der Hobbyimker 10 Bienenvölker. Bei seinen Vorträgen gibt es allerlei zu sehen und zu hören und natürlich zu schmecken. Denn ein Teil davon ist eine Honigverköstigung.
Tun wir mal für die Radiohörer, beschreiben wir mal das Aussehen von dem Honig. Wie sieht er denn aus?
Hell.
Hell. Sieht er sonnengelb aus oder ein bisschen heller?
Heller.
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 Ist er weiß?
Nein.
Nein. Also wenn er reiner Rapshonig wäre, wäre er weiß. Wenn es ein reiner Blütenhonig ist aus der Sommerblüte, dann müsste ein kleiner Ticke dunkler sein noch. Und der ist jetzt, da ist ein leichter Rapsanteil drin. Du hast Raps gesagt, ja? Da ist ein bisschen Raps drin wahrscheinlich, ja? Weil in der Nähe, wo die standet, hat Raps glüht.
Kriege ich noch ein bisschen?
Ich habe noch ein paar saubere Löffel. Jetzt geben wir mal einen Waldhonig. Aber der Tannenhonig ist nicht aus der Blüte. Der Tannenhonig kommt von Läuse, die auf der Tanne sitzen und die zieht aus der Weißtanne an der Rinde den Pflanzensaft. Und der enthält auch Stärke, ist auch süß, aber nicht so süß zum Beispiel wie der Nektar von einer Blüte, von einer Obstbaumblüte oder von einer Lindeblüte, der ist wesentlich süßer. Dadurch, dass in Deutschland die Niederschläge weniger werden und wir große Trockenheit immer wieder hatten, sterben viele Nadelbäume ab und deswegen ist das ein Problem mit dem Waldhonig und es gibt auch nicht jedes Jahr die optimale Bedingungen, dass sich die Läuse entwickeln können. Die Läuse müssen sich gut entwickeln können, dann gibt es eben einen Tannenhonig oder auch einen Fichtehonig.
Als Imker bekommt Markus Munzinger hautnah mit, wie die Pflanzen und damit auch die Insektenwelt auf Wetter- und Klimaveränderungen reagieren. Im Interview erzählt er mir von seinen Beobachtungen.
Bevor wir vielleicht über deinen Hauptberuf sprechen, neben der Imkerei, noch mal ganz kurz, du hast es zweimal gesagt, der Klimawandel. Wie beobachtest du den als Imker? Was beobachtest du in den letzten Jahren?
Als ich noch anfangen habe, gab es eine Folge von dem, wie die Blüten nacheinander kommen sind. Also zum Beispiel war es so, dass der Raps in der Regel nach der Apfelblüte war. Und ich beobachte zunehmend nicht nur in meinem Gebiet, sondern insgesamt für die Gebiete, wo ich Einblick habe in Württemberg, dass die Rapsblüte und die Apfelblüte sich immer mehr überschneiden. Das heißt, für die Imker wird es immer größere Herausforderung, einen sortenreinen Honig zu kriegen. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn in einem Blütehonig aus der Obstblüte ein bisschen Raps drin ist, ja. Aber natürlich ist es eigentlich noch schöner, wenn es ein sortenreiner Honig ist. Da gibt es zunehmend Überschneidungen. Das ist eine. Im Frühjahr werden die Völker immer schneller trachtreif. Also es wird sehr viel schneller wärmer. Und je wärmer es ist, desto mehr brütet die Königin. Trachtreif heißt, dass die so viele Bienen haben, dass sie mehr Nektar eintragen, wie sie verbrauchen. Und das ist schneller erreicht. Und dann gibt es gleichzeitig große Herausforderungen, ob jetzt der Wald tatsächlich Läuse bilden kann. Und wenn eben jetzt die Nadelbäume durch die Trockenheit vertrocknen oder sehr stark geschädigt sind, dann können die Läuse sich gar nicht so stark entwickeln, beziehungsweise die haben nicht so viele Bäume, die sie dann auch Pflanzensaft ziehen können, um dann für Honig zu sorgen. Und das sind mehrere Ebenen, wo sich der Klimawandel auswirkt.
Ändert das auch was in deinem Verhalten, wenn du das beobachtest?
Ja, also wir Imker müssen uns darauf einstellen. Wir müssen auch unter Umständen eingreifen und mehr die Völker füttern. Also ein Bienenvolk muss immer genug Futter haben. Ein Bienenvolk darf nie zu wenig Futter haben. Das ist eine der größten Aufgaben von einem Imker. Und wenn das von außen nicht genug reinkommt, dann muss ich jetzt zufüttern. Ein Bienenvolk erzeugt ungefähr 120 Kilo Honig im Jahr. Ungefähr. Jetzt 80 bis 120, sagen wir jetzt mal, ja. Und wir Imker ernten das, was übrig bleibt. Ich kann sowieso nur das ernten, was übrig bleibt, ja. Weil wenn es nicht eingelagert ist und übrig ist, kann ich es ja nicht wegnehmen. Das heißt, die Biene verbraucht ungefähr, so ganz grob 90 bis 100 Kilo und wir erntet ungefähr im Durchschnitt 25 Kilo ab. Man hat jetzt schon ein Jahr, da war es immer warm, wo es nicht blüht hat und es hat immer dann geregnet, wenn es blüht hat, ja. Und dann musste ich die Völker im Prinzip fast im Frühjahr durchfüttern, ja. Und aus dem Frühjahr, in dem Jahr, habe ich sehr viel die auch umgestellt und ich habe mit viel Mühe aus 10 Völkern, glaube ich, 40 Kilo Honig geerntet. Das ist nichts. Also wenn ich, sonst kann ich gut 25 Kilo pro Folge ernten, das heißt 250 Kilo, da war es nicht einmal 40 Kilo, ja. Das zeigt, wie stark das variieren kann.
Bei seinen Vorträgen stellt Markus Munzinger nicht nur allerlei spannende Fakten über die Bienen vor. Auch über seinen Glauben an Jesus spricht er gerne. Hier nochmal ein Ausschnitt aus seiner Präsentation.
So, die Biene ist eins der wenigen Gewesen, die abstrakten Ort, wo man Nektar oder Pollen findet, weitergeben kann. Die hat ein ganz, ganz kleines Hirn und die macht zwei Tänze, den Schwänzeltanz oder den Rundtanz und gibt abstrakt den Ort weiter, wo blüht was, wo gibt es Pollen oder wo gibt es Nektar. Damit das Volk überleben kann, dass das so ein kleines Wesen kann. Der erste Computer war halb so groß wie dieser Raum. Das ist ein Wunder, das Gott gemacht hat. So ein kleines Wesen, die zu so tolle Sache fähig ist, dass sie das kann, diesen Ort weitergeben kann.
Dein Hauptberuf ist Diakon in der Württembergische Landeskirche. Was sind denn da deine Aufgaben?
Ich bin für Kirche im Grüne zuständig und für Kleingruppen- und Hauskreisarbeit. Bei Kirche im Grüne, da predige ich unter anderem bei Gottesdienste, aber ich beobachte auch, was die viele Pfarrerinnen und Pfarrer an unterschiedliche Formate entwickeln. Teilweise entwickle ich auch eigene Sachen. Haben zum Beispiel christliches Waldbaden angefangen. Das kommt aus Japan. Ist eine bestimmte Art, in den Wald zu gehen. Der größte Unterschied zwischen Waldbaden und Spaziergehen ist das Tempo oder die Strecke. Waldbaden höchstens 1 Kilometer pro Stunde. Spaziergehen oder Wandern, also Wandern kann man gut 5 Kilometer, je nachdem wie steil es ist und wie es rauf und runter geht. Aber beim Waldbaden nennt man es sehr langsam den Wald wahr und die Bäume scheiden Terpene aus und das tut uns Menschen gut. Es hat verschiedene positive Effekte auf die Gesundheit. Das haben die Japaner wiederentdeckt und das ist so ein Teilbereich, den ich in meinem Bereich Kirche im Grüne anfangen habe und was neuer ist. Und viele Pfarrerinnen und Pfarrer tun auch ganz viele tolle Sachen entwickeln. Und wenn ich es mitkriege, dann mache ich es bekannt, damit es andere nachmachen können. Zum Beispiel als Corona war, haben viele draußen angefangen, Gottesdienste zu feiern. Manche haben auf Traktoren Gottesdienste gefeiert. Und da hat sich dann auch so ein Trend entwickelt, eben viele Freiluftgottesdienste zu feiern, die sehr gut besucht waren. Und im Hauskreisbereich, da schule ich Leute, die Hauskreis oder Kleingruppe machen. Wir pflegen über die App Feed Yourself einen Teilbereich für die evangelische Landeskirche, wo wir quasi Kooperationspartner sind von Feed Yourself, wo die Kleingruppe das nutzen können, das Material. Und ich besuche Hauskreise oder mache Ortstreffe, Ortshauskreistreffe oder Ortsgruppentreffe oder auch Bezirkstreffe, wo dann die Leute kommen. Und mir bildet auch Leute aus, dass sie selbstständig das Abendmahl austeilen können. Hauskreisleiter und andere, auch Leute, die vielleicht in Seniorenheime dann das Abendmahl austeilen sollen. Und das gehört auch zu einer meiner Aufgaben.
Wie ist der christliche Glaube in dein Leben gekommen?
Ich bin über die Kinderkirche, Religionsunterricht und Konfirmation zum Glauben gekommen. Und habe dann eben als Mitarbeiter das weitergegeben in der Jugendarbeit, was ich selber erfahren habe. Und habe dann später überlegt, ob ich Diakon werden möchte. Und habe dann gemerkt, dass ich sozusagen, dass ich einen inneren Drang von Gott her spüre, dass das mein Weg ist. Aber für mich muss ich Berufung immer bestätigen. Oder für mich ist wichtig, dass ich das Gefühl habe, ich kann noch was ausrichten. Mit Jesus, mit Gott und den Menschen helfe und solange ich das habe, werde ich das machen. In unterschiedliche Bereiche habe ich das auch schon gelebt. Gemeindediakon, Jugendreferentin selber in der Landesaufgabe und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass sich das bestätigt, aber das ist mir schon wichtig, dass ich so das Gefühl habe, ich kann den Menschen noch mit dem Evangelium dienen und Gott hilft mir dabei, dann passt das. Ja. Sonst muss ich was anderes machen.
War die Schöpfung oder das Erleben von Schöpfung schon damals ein Thema, dass du da andocken konntest oder hat sich das über die Jahre entwickelt?
Also ich bin schon als Kind sehr gern rausgegangen und habe auf der Wiese und woanders Tiere beobachtet oder bin gern draußen gewesen. Ja. Das schon, aber das hat sich über die Jahre noch entwickelt und verstärkt. Ja.
Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
Ich glaube, dass ich sozusagen gemerkt habe, dass mir das gut tut, wenn ich mir die Ruhe gönne. Ich bin manchmal ein bisschen ein hektischer Mensch. Manchmal bin ich auch viel zu hektisch und da tut mir die Natur und die Ruhe in der Natur gut. Und der Wald hat da eine sehr beruhigende Wirkung auf die Hektik in mir. Und das tut mir gut und das hat sich schon entwickelt.
Und die Bienen?
Die Biene arbeitet zu sehen und dem Bienenvolk zuzugucken, wie das arbeitet, das ist köstlich, das beruhigt auch unheimlich, mich zumindest.
Warum ist das eigentlich so, dass wir Menschen in der Natur oder über die Natur einen Zugang zu Gott finden?
Gott ist der Schöpfer und ich glaube, dass man schon an der Schöpfung auch, also einmal kann man Gott erleben in der Schöpfung. Jede Kreatur ist eigentlich ein Zeuge davon, dass er geschöpft ist. Und dann erlebe ich ja was von diesem Schöpfer. Ja, das zeigt sich auch schreckliche Dinge in der Natur. Auch die Abgründe zeigen sich mit uns. Seufzt die ganze Kreatur und wartet auf die Erlösung. Das auf jeden Fall. Aber es gibt eben das Schöne an der Natur auch und auch das Positive, was man sehen kann. Und das tut uns gut. Und natürlich haben wir ja früher auch stärker den Bezug in der Natur gehabt, weil wir viel stärker in der Natur gelebt haben. Und das ist, glaube ich, auch was, was noch in unsere Gene, Knochen drinsteckt, wo sozusagen für viele Menschen das positiv ist. Natur hat auch was Bedrohliches und Naturkatastrophen, die sind bedrohlich. Und wenn es schlimm ist, kostet es ja auch viele Menschen das Leben. Also ich will das nicht nur heroisieren oder jetzt das Tolle der Natur, sondern das sehe ich ja und weiß das ja auch. Aber das andere gibt es eben auch und das ist schön, ja.
Natur kann man nicht romantisieren, weil sie ist wild. Deswegen auch wilde Kirche ist ja auch ein Stichwort von dir, richtig?
Es gibt ein Netzwerk, das wir gegründet haben mit anderen, die sozusagen über die Schöpfung das Evangelium vermitteln. Und es ist das Netzwerk Wilde Kirche. Und das wir versuchen, deutschlandweit Menschen zu vernetzen, die eben Initiative habe, wo sie über die Schöpfung den Glaube leben und mit der Schöpfung auch andere mit dem christlichen Glaube anstecken wollen. Das Baumhauscamp im Odenwald gehört dazu. Dann gibt es in Württemberg noch ein Pfarrerin, die mit Schöpfungsspiritualität beauftragt ist. In Gomaringe gibt es den Kinderbahnhof Brennlesberg. Also gibt es viele Initiativen in Württemberg und darüber hinaus deutschlandweit, wo Menschen über die Schöpfung der Glaube erleben, sich dort auch dazu treffen. Es gibt auch Initiativen in Augsburg, die feiern Outdoor-Gottesdienste und ein so bestimmtes Konzept. Liest man zum Beispiel einen Bibeltext, einen Psalm, macht Entdeckungen in der Natur und tauscht die dann aus, ja. Und dann hat man die Natur erlebt, dann tauscht man die Erfahrungen aus und dann hat man auch miteinander Bibel teilt, aber eben auf einer anderen Ebene. Ja. Und es ist eine andere Art der Predigt. Ja. Deswegen kann man trotzdem weiter im Gottesdienst predigen, aber man kann vielleicht auch mal solche Gottesdienste.
Ich wollte sagen, Jesus hat tendenziell viele Outdoor-Gottesdienste gefeiert, oder?
Ich glaube, dass Jesus mehr Outdoor-Gottesdienste gefeiert hat und vor allem das Evangelium Outdoor verkündigt hat. Und Jesus hat sehr viele Beispiele aus der Natur gewählt, um das Evangelium zu illustrieren, sei es das Gleichnis vom Fenfkorn, sei es das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, der Fischzug des Petrus hat auch was mit der Natur zu tun und so weiter, können wir jetzt anfangen. Und auch im Alten Testament kann man ja beobachten, dass viel Verkündigung draußen war. Und als Jesus mit den Jüngern unterwegs war, hat er ja auch predigt und hat oft eben diese Beispiele aus der Natur genutzt. Ja.
Da sind wir schon beim Thema Bibel. Bienen und Bibel, gibt es da einen Zusammenhang?
Natürlich. Es gibt, es gibt einen Vers in einem Psalm, dass das Wort Gottes mir süßer denn Honig ist oder dem Psalmbeter süßer denn Honig. Ja. Also das ist ja eine enorme Vorstellung, dass die Bibel süßer ist wie Honig. Ja. Für mich ist das so, dass ich habe so meine Lieblingsbibelstelle, die mir süßer ist wie Honig. Ja. Bei mir ist es so ein, zwei, drei, vier Verse, wo die mir viel wichtiger wie der Honig sind, ja. Und ich wünsche, dass jeder Mensch so für sich eine Bibelstelle findet, die ihm süßer ist wie Honig.
Was ist deine Bibelstelle, wenn ich fragen darf?
Natürlich, da frage Epheser 2, 8 bis 10. Ja. Das Evangelium ist nicht unser Werk, sondern Gottes Werk und wird uns durch die Gnade Jesu Christi zugewandt und wir können nichts dazu tun. Rein aus Gnade sind wir gerettet und ohne unsere menschlichen Werke. Und dann heißt es aber dazu in Vers 10, dass wir in Christus Jesus geschaffen sind zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, Jesus in mir, der Heilige Geist in mir, wirkt die gute Werke. Und die muss ich nicht selber schaffen, sondern, also ich sage es mal mit dem Bild, das ich auch im Predigten verwende, im Himmel die Engel, das sind arme Kerle, die müssen die gute Werke vorbereiten, die wir tun sollen. Und ich schicke die runter wie Mäntel, die man dann reinschlüpfen kann. Tatsächlich ist das ein Bild, das auch in dem Text vorkommt, vom Griechischen übersetzt, dass es quasi die gute Werke wie so ein Mantel sind, die man anziehen kann, ja. Und das hat mit der Verbindung zu Jesus zu tun und zum Heiligen Geist. Ja. Je mehr ich es zulasse, dass der Heilige Geist in mir wirkt, dass Jesus in mir wirkt, desto mehr werde ich auch die guten Werke tun. Das ist nicht immer der Fall. Deswegen liebe ich aber die Bibelstelle so, weil ich jage dem ja nach. Ich will das. Ja. Es ist oft noch nicht der Fall.
Das erinnert mich an den Anfang unseres Gesprächs, wo es genau darum ging, zu überlegen, muss ich jetzt selber ganz viel in diese Bienen tun und machen oder muss ich es geschehen lassen und gucken, was passiert und nur da reagieren, wo ich merke, hey, hier passiert gerade was, oder?
Ja, da ist auch Parallele. Es ist richtig. Es ist gut, wenn wir aus dem Sein leben, das uns Jesus schenkt und wenn wir dieses Werkelei oder diese Werksgerechtigkeit, dass man aus uns selber was machen wolle, das ist meistens nicht so gut. Aber das ist auch eine Kunst, ja. Und ich habe ja schon andeutet, dass es unterschiedliche Wege gibt, wie Menschen dies erleben, ja. Die einen sind diakonisch tätig und erleben darin diese Zuwendung Gottes. Andere, die hören hochintellektuelle Predigte, exegetisch gut ausgefeilte Predigte und erleben darin Gott, wieder andere im Lobpreis und so weiter und so weiter. Also der Zugang kann ganz unterschiedlich sein, aber es ist gut, wenn ich weiß, auf welcher Ebene ich geistlich ticke und dann empfange das Evangelium und die Zuwendung Gottes. Und wenn ich dann aus dem Sein in Christus lebe, dann kann was Gutes werden.
Zum Schluss noch mal kurz zu dem, was wir heute erlebt haben, Bienenführungen oder Bienenvermittlung sozusagen. Vermittlung über Wissen über Bienen. Okay, jetzt habe ich mich total verhaspelt.
Das ist kein Problem. Kurz zusammengefasst, Also jemand hat mal zu mir gesagt, ich sei der Bienenmissionar. Das heißt, ich tue Menschen zu der Biene missionieren. Also ich habe schon manchem auch vermittelt, dass er jetzt Biene halten will. Das passiert. Aber ich vermittle auch mit der Biene das Evangelium. Das ist die Aufgabe des Bienenmissionars.
Genau, du bist Bienenmissionar. Was ist dir wichtig zu vermitteln? Worum geht's?
Beides. Also so wie jetzt auch in dem Gespräch, dass der Glaube an der Biene illustriert wird und da gucke ich halt, welcher Vergleich hilft dort, das Evangelium zu illustrieren. Auf der anderen Seite, dass wir eben an der Biene auch lernen, wie wir mit der Natur umgehen. Und der Ehrfurcht vor der Schöpfung wird zunehmend wichtiger, weil wir eben mit dieser Erde Raubbau treiben. Und wir haben nur diese eine Erde. Und ich glaube nicht, dass es eine Lösung ist, auf den Mars zu gehen, weil diese Erde von Gott einmalig geschaffen ist und so wunderbar geschaffen ist. Und jede Kreatur in diesem ganzen Schöpfungswerk ihren Teil dazu beiträgt zum Ganzen. Und das immer mehr zu entdecken und zu lernen, wie wir das gut leben können, das ist mir wichtig. Bei allem Stückwerk, was auch wichtig ist, dass wir erkennen, okay, wir werden auch die Natur nicht abschließend retten, aber wir leben auf die Hoffnung zu, dass Jesus kommt und uns und diese Schöpfung erlöst und dann wird es wunderbar.
Fängt mit einer Biene vielleicht an oder ein Bienenvolk, um das ich mich kümmere. Was können denn Menschen tun, die sich kein Bienenvolk halten können, aber etwas tun wollen, damit Bienen gut überleben, damit sie sozusagen zum Beispiel den Klimawandel überstehen? Was können Menschen tun?
Also wenn sie einen Garten haben, dann wäre das Wichtigste, dass sie möglichst keinen englischen Rasen haben. Zweimal im Jahr mehr wäre optimal. Ja, dann lässt man möglichst viel wachsen und dann kann man auch Wildblumenmischung ansehen. Da tut man vor allem auch dann den Wildbienen viel Gutes. Ja, einfach kommen lassen, was kommt. Und zweimal im Jahr, das wäre der Optimalfall. Ja. Und dann Ecke lassen im Garten, wo Chaos ist, wo der Nachbar denkt, was ist das für ein Schlamper? Da ist Totholz, da ist zum Beispiel Erde oder Sand, wo die Bienen auch ihre Eier reinlegen können. Das wäre das Optimum. Wenn man nur einen Balkon hat, dann kann man ja vielleicht ein paar Kräuterpflanzen, die auch blühen, wo dann die Nektariere, also Nektar abgeben und dann verschiedene Insekten sich gut tun. Das könnte man tun, ja.
Sehr schön. Also Blumenpflanzen.
Blume und andere Pflanzen, ja. Sträucher, also es gibt ja auch Sträucher oder Bäume, die Nektar abgeben. Ja, das wäre super.
Super. Noch ein Abschlussgedanken, was du gerne Menschen mitgeben möchtest.
Jeder Mensch ist unverwechselbar und ist von Gott geliebt und begabt. Und ich freue mich, wenn das die verschiedenen Menschen entdecken und wenn sie darin auch das Segen Gottes erfahren.
Super. Markus Munzinger, Bienenmissionar. Vielen Dank.
Gern. Hat viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Das war das Gespräch mit Markus Munzinger, der Bienenmissionar, Hobbyimker und Diakon für die Kirche im Grünen in der Württembergischen Landeskirche. Einige Fotos von meinem Besuch bei einem seiner Bienenführungen habe ich für Sie auf unserer Homepage zusammengestellt. Schauen Sie gerne vorbei auf erfplus.de. Was für einen Bezug haben Sie zu den Bienen? Welcher Impuls aus dem Gespräch fanden Sie ganz besonders spannend? Schreiben Sie mir Ihre Gedanken an studio@erfplus.de. Vielen Dank fürs Zuhören, Gottes Segen und wunderbare Begegnungen mit dem Schöpfer wünscht Ihnen Tanja Rinzland.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.